Einen wunderschönen guten Morgen aus Rosenheim, aus dem Gottesdienst der Christengemeinde Neues Leben in Thal e.V. Wir sind heute hier versammelt. Ich bin der Pastor Peter und meine Pastoralassistentin Conny, meine Ehefrau, meine liebe Frau, wird heute die Bibelverse lesen. Und die Gemeinde ist heute etwas geschrumpft, aber wir sind trotzdem immer noch da. Grüße die Gemeinde. Und wir grüßen jetzt auch alle, die uns übers Internet hören, und wir grüßen auch die, die über Trema jetzt das Wort hören. Und wir wissen, da ist auch eine kleine Gemeinde noch im Hintergrund. Und die Botschaft ist heute ganz interessant. Es war im März. Im März habe ich ja nochmal Geburtstag gehabt. Und da ist ein Freund, ein Leiter einer mittelgroßen Gemeinde aus Norddeutschland, zu Besuch gewesen. Und den hatte ich am Sonntag gebeten, kannst du nicht bitte eine kurze Predigt ins Internet stellen. Wir haben das damals mal noch Covid-rasierte, haben wir es von uns zu Hause gemacht. Und er hatte ein Buch dabei, wo einige Geschichten drin waren. Und dann wir haben uns dann überlegt, dass er aus diesem Buch eine Geschichte vorliest. Ich bringe jetzt ja nicht die Geschichte, ich bringe nur das, worum es da ging. Es war ein Kind, das hatte vom Opa oder vom Vater Geschichten von Isa gehört. Isa ist Jesus auf Arabisch. Das spielte also im Orient, Vorderen Orient oder Orient. Und plötzlich hat er entdeckt, dass diese Geschichten von Isa ja in dem Buch stehen, hat dieses Buch wieder entdeckt, macht es so ein bisschen frei. Und dann hat er gesagt, wow, das ist ja das, was mein Opa mir immer vorgelesen hat. Und wir haben uns ja mit Lehre beschäftigt, in den letzten Predigten auch sehr eindrucksvoll. Und jetzt habe ich dann überlegt, dass wir einfach auch mal Geschichten von Isa vortragen. Und zwar natürlich mit einem Hintergrund. Jesus ist ja damals, Isa ist Jesus, nicht? Im Orient. Und es ist bemerkenswert, wie viel Menschen heute, Moslems, sich im Orient bekehren, weil sie entdecken, dass der wahre Gott Jesus Christus Gott und der Heilige Geist, der dreieinige Gott ist. Das ist wirklich bemerkenswert, weil die auch die ganzen Spannungen mitkriegen. Und jetzt habe ich den heutigen Sonntag und die folgenden zwei Sonntage Geschichten von Jesus, die er zu seiner Lebzeit auf Erden, als Menschensohn auf Erden, erlebt hat, die er natürlich auch, ja, ich sag mal, vorangetrieben hat. Er war ja der Mittelpunkt dieser Geschichten, und wir haben eben die drei Evangelisten, die vier Evangelisten, ich kann doch richtig zählen, vier sind es, dass die vier Evangelisten das aufgeschrieben haben. Und ich habe heute eine Geschichte, die steht im Lukas-Evangelium, und zwar im Lukas-Evangelium 19 und die Verse 1 bis 10. Und da geht es um einen Mann, der heißt Zachäus. Zachäus. Und ich würde ganz gern die Conny jetzt bitten, einfach uns mal die ersten Verse von Lukas 19, und zwar die Verse 1 bis 4, vorzulesen. Conny hat die NGÜ, ich habe eine andere Übersetzung, das ist ganz interessant, die stelle ich dann noch wieder daneben.
Jesus kam nach Jericho, sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen, und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können.
Ja, das ist erstmal der erste Teil. Wir haben drei Teile, und dieser erste Teil beschäftigt sie erstmal mit dem Ort. Der Schauplatz ist Jericho. Und Jericho war ja damals ein Knotenpunkt. Es lag am Jordan, man musste über den Jordan darüber. Und wenn man jetzt einen Maulbeerbaum sucht, ich habe eine andere Übersetzung, da heißt das Sykomore. Also dasselbe, das ist die lateinische Bezeichnung für den Maulbeerbaum. Und in der Altstadt von Jericho, die ja, wenn wir Altstädte heute so sehen, da ist gar kein Platz für Bäume. Gell? Also dieses kann nicht in der Altstadt sich vorgetragen haben, sondern es muss in einem Vorort. Und es ist ja auch eigentlich wichtig, denn wenn ein Zöllner da ist, der wird ja nicht erst tätig, wenn man in der Stadt ist, der steht ja schon vor der Stadt und da ist ein Kontrollpunkt oder wie auch immer das damals gewesen ist. Und dort war nun ein Mann mit Namen Zachäus. Gut, das ist das Zweite. Der Zachäus, das ist eigentlich ein urjüdischer Name und das ist ganz wichtig, dass wir auf den Namen jetzt nochmal schauen. Und das könnte man auch gleichstellen mit Zacharia, mit Zacharia. Und wenn man Zacharia übersetzt ins Deutsche, dann heißt das, Gott hat gedacht. Welch ein Name, gell? Gott hat gedacht. Wenn Gott für mich etwas gedacht hat, oh ja, dann hat er ja schon vorher geplant, was mit mir ist oder mit dir oder mit dir oder mit uns allen. Und Gott hat gedacht, welcher Name das ist. Da erinnert mich an Abraham, wenn der also in die Stadt ging, Vater vieler Völker und war unfruchtbar. Hui, das sind so Namen, die eigentlich den Kindern gegeben werden, aber die sind ja eigentlich verbunden mit einem Wesen und mit einem Plan, der in dem Leben sich abspielt. Man könnte auch sagen, dass hebräisch-aramäisch hieß es Zakkai. Und Zakkai ist etwas, was wir dann auch übersetzen. Und das ist gerade, wenn wir auf den Zöllner schauen, Zakkai heißt der Reine, der Gerechte. Und das passt ja nun gar nicht zum Zöllner, nicht? Das ist ja irgendwo voll daneben. Und die Redewendung kommt dann auch noch, die Jesus hier zitiert, der deinen Namen, der den Namen Zakkai oder Zacharias trug. Das ist ebenfalls wichtig, dass wir hier sehen. Entweder unterstreicht er diesen jüdischen Namen und diesen jüdischen Charakter, den wir hier vor Augen haben, oder es kann auch eben als Zweites sein, dass dieser Name ihm nachträglich gegeben worden ist, dass er eigentlich schon anders, wie auch in vielen Fällen wurde ja auch in der Bibel der Name von Menschen, Abraham oder Jakob, Israel und so weiter, so hat ja Gott auch die Namen verändert. Und wenn man durchblicken lässt, dass der Name nachträglich ihm beigelegt wurde, dann frage ich auch da wieder, er war ja nun Zöllner. Und wenn man den Zöllner als rein und gerecht bezeichnet, das muss ja auch schon eine Verhöhnung gewesen sein, nicht? Wenn man das mal aus der Ecke sieht. Das ist ganz wichtig, dass wir das mal vorausschicken. Er war Zollchef, also der Oberste der Zöllner und Oberster Zollpächter aus verschiedenen Übersetzungen. Und Zollpächter, das muss man sich so vorstellen, die Römer hatten ja damals in dieser Provinz Jericho waren sie seit dem 6. Jahr nach Christi, war diese Gegend ja unter direkter römischer Verwaltung und die Römer haben die Zölle natürlich auch eingenommen. Aber wie haben sie das gemacht? Sie haben für jeden Distrikt eine feste Summe festgelegt. Je nach Größe des Distriktes haben sie eine gewisse Summe auferlegt, die der Zollpächter ihnen abführen musste. Das ist eigentlich ganz einfach, nicht? Wonach das ging, weiß ich nicht. Vielleicht nach Einwohner oder Quadratmeter oder was weiß ich. Und jetzt hat der Zollpächter natürlich versucht, was in die eigene Tasche zu spielen. Der hat natürlich jetzt gesagt, okay, das ist das, was ich zahlen muss. Und da muss ich natürlich mehr rausschlagen, dass ich auch gut leben kann. Und deshalb waren diese Zöllner oder die Zollpächter waren ja noch die Höhergestellten, die waren eigentlich doppelt verhasst. Einmal, weil sie natürlich mit den Römern zusammengearbeitet hatten, also man nennt das ja auch jetzt, wenn man dieses Wort benutzt, Kollaborateure, das ist so ein furchtbares Wort, aber das ist er letztlich ja gewesen. Und zum Zweiten ist er, wie die Menschen ihn gesehen haben, ein unehrlicher Aussauger, dass er einfach Sachen aus ihnen herauspresst. Wir dürfen aber nicht übersehen, dass dieser Mann nicht nur klug war, er war hochintelligent, er war organisatorisch fähig, er war gesellschaftlich gewandt und hellenistisch gebildet. Er hatte eine Ausbildung genossen, die ihm diese ganzen Dinge in seinen Verstand gegeben hatten. Und er gehörte eigentlich zu der Kapazität der Oberschicht. Er war Oberster. Jericho hatten wir ja schon gesagt, da trafen sich in Jericho verschiedene Straßen, also Schnittpunkte waren das Jordanübergänge, Kreuzungspunkte zwischen West- und Ostjordanland. Und die Gegend war reich und fruchtbar. Also da war, konnte man, ich sag's mal ein bisschen flapsig, da konnte man Kohle machen. Und der Zachäus war nun der Chef über nicht nur seine Zollstelle, sondern er hatte auch mehrere andere Zollstellen, wo Zöllner arbeiten unter seiner Obhut. Er war reich. Und der Begriff, wenn wir das auf heutige Verhältnisse uns überlegen, ist sicherlich so, dass er Millionär ist. Und ich bin jetzt drauf gekommen, wir sind in Lukas 19 und in Lukas 18 gibt es einen reichen Jüngling, der sehr traurig sich von Jesus abwendet. Dieser Mann ist traurig, weil Jesus ihm sagt, gib das dein Geld den Armen. Und das hat Jesus ja gar nicht so gemeint, dass er alles hergeben soll. Er soll ja nur etwas hergeben. Er soll an dem Reichtum, den er hat, die Armen auch sich beteiligen lassen. Und das hat der Jüngling überhaupt nicht eingesehen und ist dann traurig von dann gegangen, weil er dann eben nicht in das Reich Gottes gekommen ist. Und hier haben wir nun genau nach dieser Stelle den Lukas 19. Das ist ein Kapitel weiter und da haben wir jetzt etwas, was Lukas aufschreibt. Und ich denke mal so, man könnte natürlich aus dem Lukas 18, wo der reiche Jüngling zitiert wird, herauslesen, dass reiche Leute überhaupt nie in das Reich Gottes kommen können. Und Zachäus, dieses Beispiel, was jetzt in 19 geschrieben hast, Lukas hat meines Erachtens ganz bewusst aufgeschrieben, damit dieses Pauschalurteil, dass sie eben als Reiche böse sind und Gegner des Evangeliums seien. Und das ist ja nicht der Fall. Und deshalb kommen wir jetzt zu dieser kleinen Geschichte von Isaak. Das ist das, was Jesus ja uns mitgegeben hat. Und dann heißt es in meiner Übersetzung, er suchte nach einem Weg, Jesus zu sehen, wie er wäre. Da hat ja etwas Interesse bei Zachäus ausgelöst. Er wollte einmal sehen, ja gut, das wollten alle anderen auch. Da waren ja Massen auf der Straße, die Straßen waren so gedrückt voll. Und war es aber reine Neugierde oder war es der Bericht von der freundlichen Behandlung der Zöllner von Jesus, die ihn gelockt hatte? Er wusste ja, dass aus der Vorgeschichte, dass Zöllner immer schon Jesus die Kontakte zu den Zöllnern aufgesucht hat. Und das hat natürlich bei den Massen Ärgernis hervorgerufen. Aber dazu komme ich gleich noch. Oder war es eben wirklich so, dass er ein persönliches Heilsverlangen hatte? Wollte er wirklich etwas von Jesus, was über das Ganze hinausging? Jesus zu sehen, das war ja damals der häufige Wunsch. Die waren ja alle auf der Straße, Jesus zu sehen. Speisung der 5.000 Männer allein oder 4.000 waren es auch, 4.000 und 5.000. Ne? Da waren ja Frauen und Kinder noch dabei, das waren ja viel mehr. Die wollten ja alle Jesus sehen und da hatten sie nichts zu essen und Jesus hat ihnen was zu essen gegeben. Und die Formulierung aber, wie er wäre oder wie er sei, das fällt auf. Und dieser Ausspruch, den muss man in zwei Teile unterteilen. Wer ist eigentlich Jesus, wurde schon damals gestellt. Man hat sich gefragt, wer ist dieser Jesus? Und dann die Frage, wer, ist doch eindeutig dahin beantwortet, dass sie schon ein bisschen überlegt hatten, das ist der Messias, der dort kommt. Vielleicht ist es ja der Messias, denn sie wussten ja aus der Prophetie des Alten Testamentes, dass ein Messias kommen wird. Aber es ist nun gerade dieser Jesus, und das mussten sie ja nun herausfinden. Und wir müssen noch eins, vom Namen her, Zacharias, wir müssen auch erkennen, dass Zachäus die Messias-Prophetie in der Bibel kannte und auch im Bilde war, was dort geschrieben steht. Er kannte das Alte Testament. Aber kommen wir nochmal zu dem nächsten Vers. Aber er konnte nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Also, er hat Versuche unternommen, aber die sind gescheitert. Er konnte nicht durch. Und die Menge, das waren ja die Neugierigen und die haben ihn nicht durchgelassen. Und Ich möchte auch immer, wenn wir diese Geschichte lesen, dass wir an heutige Verhältnisse denken, dass wir heute denken, was ist eigentlich da passiert, was passiert heute und was ist damals passiert. Und diese Menschen haben ihn natürlich auch vielleicht bewusst nicht durchgelassen, denn sie hatten ja eine Abneigung gegen diesen ja stadtbekannten Zollchef, den kannten sie ja alle, denn jeder hat sicherlich mit ihm schon mal was zu tun gehabt. Und um diesen Zachäus nun abzublocken von dem Blick auf Jesus. Und dann gab es noch etwas, vielleicht hat der Zachäus auch eine innere Wunde gehabt, die darf man auch nicht vergessen, und die konnte er mit Geld schließen. Er konnte also, das ist eine kritische Bemerkung, die jetzt kommt, er konnte das ausgleichen, was ihm an Körperfülle fehlte, mit Geld ausgleichen. Das heißt, er hat Geld benutzt, um ein Ansehen zu haben, was er durch seinen Körper nicht zeigen konnte. Das sind Dinge, die ja alle mitschwingen, wenn dieser Mann jetzt einfach handelt. Und jetzt kommt der nächste Vers, den Vers 4, lese ich euch aus meiner Übersetzung. Da lief er voraus und stieg auf eine Sykomore, also einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Interessant, der Maulbeerfeigenbaum, der hat eine große Krone. Die Bäume werden, ich habe in Spanien welche gesehen, als ich dort war, und die Sykomore oder der Maulbeerfeigenbaum, hat eine große Krone und die Äste sind weit in die Breite gegangen. Also große Äste sind in die Breite gegangen, dass man A, gut draufsteigen kann und B, auch gut auf diesen Ästen sitzen kann. Und es gibt noch etwas. Sie haben ein dichtes Laub. Und der Zachäus, der hat sich gesagt, wenn ich hier sitze, dann kann ich alles beobachten, aber mich sieht keiner. Das ist ja auch etwas, was in dieser Geschichte mitschwingt, dass er sich also gar nicht mal so vielleicht bewusst in den Vordergrund halten könnte. Aber er war ganz gezielt unterwegs und er ließ sich nicht abhalten, Jesus zu sehen. Jesus zu sehen, das war das andere. Er lief und setzte sich vorne an die Spitze des Zuges und stieg auf diesen Baum. Und für ihn war nicht zu schade, jetzt wirklich dort auch etwas zu tun, was normal nicht so zu seiner Tätigkeit hörte. Welche Entschlossenheit ist aus diesem Mann zu erkennen? Und wenn wir heute daraus schlussfolgern, wer wirklich Jesus erleben will, der kann es auch. Und dieses wirkliche Erleben, das honoriert Jesus, indem er auch dann sieht, da ist mein Mann, den muss ich ansprechen, so wie Zachäus. Und da kommen wir jetzt ja hin. Dieses Entschiedene, wenn wir da nochmal an meine Bibelstelle, über die ich auch schon oft gepredigt habe, die vier Freunde, die eine Bahre trugen, die waren nicht zu bremsen. Die haben am Ende Hausfriedensbruch begangen, indem sie oben das Dach kaputt gemacht haben und sind dann zu Jesus gelangt. Das sind so entschiedene Leute, die einfach wissen, ich kann nur zu Jesus. Und da müssen wir uns jetzt auch mal fragen, was kann die Ursache sein? Hier ist es ein reicher Mann, aber es kann ja wirklich ein Bedürfnis da sein. Die ganze Spanne ist ja da von dem Markus 2, den ich eben zitiert habe. Übrigens ist dieser Mann mit auf der Trage, muss ich sagen, er ist ja nicht tot, der Bahre ist, in der Trage ist es. Der Mann auf der Trage mit vier Freunden, der ist auch in Lukas 5,19 schon beschrieben, der hat ja auch darüber gesprochen, aber Markus 2 ist eigentlich die Stelle, die am ausführlichsten darüber spricht. Und zwischen dem reichen Zachäus und dem Mann auf der Trage ist ja ein breites Spektrum, warum man zu Jesus will. Seht ihr das richtig? Mhm. Ich sehe das auch so. Jetzt kommt, Conny, der Vers 5.
Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief: Zachäus, komm schnell herunter. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein.
Ja, das ist Jesus. Ganz klar. Jesus, überleg mal, die schwirren wie so ein Bienenschwarm da alle rum. Ich stelle mir gerade die Situation vor, wo der ganze Platz, es war ja außerhalb Jerichos, der ganze Platz war voll. Und um ihn herum wuselt es und Jesus sieht nur den einen Menschen, der sogar noch in einem Blätterdach versteckt auf dem Baum sitzt. Und wenn ich dann diese Antwort lese, dann, denn heute muss ich in dein Haus einkehren. Heute ist ja etwas, ja, was wichtig ist für uns, denn heute können wir noch etwas tun. Dies heute ist etwas, was genau auf den Punkt erledigt werden muss. Und wenn wir dann sehen, dass im Hebräerbrief zwei ganze Kapitel über dies heute beschrieben sind. Heute, wenn ihr meine Stimme hört, verstockt euch nicht. Und das ist eigentlich Stoff für eine eigene Predigt. Aber Jesus sagt, heute muss ich in dein Haus kommen, genau heute. Und da ist eigentlich Gottes Fügung schon mit drin und Jesus ist genau an der richtigen Stelle und er handelt in der Anweisung des Vaters, hatte ich ja vorher schon gesagt, dass er geführt auch durch den Heiligen Geist jetzt hier genau auf diesen Mann schaut und dieser Blick lässt das Laubwerk durchdringen und erkennt Zachäus. Er kennt und erkennt Zachäus. Zachäus schafft sofort eine innere Verbindung und hier müssen wir eigentlich jetzt sehen, ist er nicht mehr der Zollchef, sondern er ist der Mensch Zachäus, der angerührt ist durch Jesus. Ich denke gerade an eine andere Stelle, wo Jesus als Auferstandener Maria anspricht und sie hat auch erst in dem Moment, wo er ihren Namen ruft, Maria, da weiß sie plötzlich, das hat sie voll getroffen. Und hier ist auch etwas, wo Jesus sagt, Zachäus, steigt schnell herunter. Also er spricht ihn ganz bewusst an und das berührt ihn. Aber schauen wir doch nochmal auf die andere Seite. Da ist keine Gewalt drin. Gott vergewaltigt niemand. Gott drückt niemand und sagt, du musst jetzt. Er sagt zwar, heute muss ich in dein Haus einkehren, aber das heißt ja noch nicht, dass sich etwas verändert. Er will ja nur zu ihm. Und das ist ja schon für Jesus eine Herausforderung im Gegensatz zu den Leuten, die draußen sind. Aber dazu kommen wir gleich. Und er sagt ihm dann, dass er schnell heruntersteigen soll vom Baum. Er gibt ihm also einen Befehl. Jetzt hat er ja immer noch die Möglichkeit, diesem Befehl nachzukommen oder eben herunterzusteigen und tatsächlich zu Jesus zu gehen. Aber ich sagte ja schon, er hat durch diesen Zuspruch Zachäus, hat er schon gemerkt, hoppla, da fängt etwas an, was ich nicht mehr in meiner eigenen Kraft und Position und Macht, die ich bisher hatte, steuern kann. Hier geht es um eine Verheißung. Und die Verheißung, die Zachäus heute bekommt, in diesem Fall sichtbar, heißt, heute muss ich in deinem Hause einkehren. Welche Ehre. Jesus kehrt in sein Haus ein. Merkt ihr was? Wenn wir errettet werden, haben wir Jesus auch eingeladen in unser Haus. Deshalb ist diese ganze Geschichte ist so bemerkenswert. Und wenn ihr am Ende sie habt, werde ich ja noch Fragen stellen, wie wir in die heutige Zeit kommen. Und der Messias muss ausgerechnet in sein Haus kommen. Wir wissen, dass er der Messias war, die damals wussten es nicht. Und er will gemeinsam mit ihm eine Mahlzeit halten. Und Jesus ist sicherlich nicht vom Luxus oder vom Reichtum dieses Mannes geblendet worden, um da zu wissen, da kriege ich ein fünfgängiges Menü. Nein, er wollte einfach zu diesem Mann, er wollte zu dem Menschen Zachäus. Und dann sagt er, ich muss einkehren. Ich muss einkehren in das Haus des Zachäus. Also da war auch der Befehl, wir hatten vorher schon gesagt, Jesus ist vom Heiligen Geist gesteuert, da war der Befehl vom Vater, pass auf, du musst dort einkehren. Einkehren und bleiben. Und das heute ist wieder, da steckt auch wieder mehr dahinter, das ist nicht wie das messianische heute und die heute der Heilszeit, das muss man auch sich fragen. Und Jesus hatte schon auf das heute in Nazareth angesprochen und von diesem heute spricht auch der Schächer am Kreuz. Also dies heute kommt immer wieder vor, immer wieder, wenn Jesus dabei ist, spricht er von heute. Und da ist die Gnadenzeit, hatte ich vorher schon gesagt, die Gnadenzeit und das Gemeindezeit hat damit gemeint. Der Schächer am Kreuz, der wenige Sekunden später tot war und Jesus auch, hat er gesagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute, heute noch. Er hat die Chance genutzt, im letzten Moment seines Lebens noch Jesus anzunehmen. Später geht es nicht mehr. Und auf Zachäus angewandt, heißt das, dass er eine einmalige Chance hat, mit Gott ins Reine zu kommen und ein Jünger des Messias zu werden. Und wenn man dann wieder überlegt, wie hat er doch den Namen bekommen, der Reine und der Gerechte? Das ist die Verheißung in seinem Leben, dass irgendwann Jesus auftauchen würde. Das hat Zachäus sicherlich nicht gewusst, aber irgendwann hat Gott gesagt, irgendwann werde ich diesen Mann erretten und bekehren. Wir haben jetzt das dritte Kapitel, Conny, da sind die Verse 6 bis 10, wenn du uns die bitte noch vorliest.
So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist.
Hatte ich eingangs schon darüber gesprochen. Jesus ist auf die Welt gekommen, um zu suchen und zu retten. Aber das ist der Schluss. Wir werden jetzt anfangen, in diese Verse 6 bis 10 noch etwas hineinzuschauen. Jesus hat Zachäus angesprochen, steigt schnell herunter und Zachäus ist diesem Willen von Jesus auch gefolgt. Keine Verzögerung. Und er war rasch und entschlossen und hat gehandelt. Und wenn wir heute sehen, wenn ein Weltmensch umkehrt, geschieht das oft in einem sehr imponierenden, in einer sehr imponierenden Geschwindigkeit. Das geht ganz schnell und geschieht auch eindeutig. Und wenn ich Errettung, wenn ich an meine eigene denke, das war wirklich ein Moment, wo ich sagen möchte, dass mich der Blitz getroffen hatte und ich wusste genau jetzt und hier und egal wo, jetzt muss es passieren und das ist auch passiert und ab da hat sich mein Leben drastisch verändert. Das Wort sagt jetzt und Zachäus nahm ihn auf mit Freuden. Er hieß ihn willkommen und das zeigt, dieses Willkommenheißen von Jesus, das führt bei ihm zur echten Freude. Und da schmeckt man eigentlich so die innere Befreiung, die durch Zachäus ging und der Durchbruch der Freude in einem Leben, das bisher vielleicht solche Freude gar nicht gekannt hat. Denkt mal an eure eigene Veränderung nach eurer Lebensübergabe. Da ist etwas passiert, vielleicht war man zuerst auch euphorisch. Ich habe allen Leuten davon erzählt und habe gemerkt, das wollen die gar nicht hören. Und das hat mich dann auch ein bisschen getroffen, aber ich habe dann auch gemerkt, daraus gelernt, wie ich vorgehen muss, dass ich die Leute nicht überfahre und überschütte, sondern dass ich mal interessiert auch auf sie eingehe und vielleicht auch mal von was anderem spreche. Und das hat dann wieder auch Auswirkungen, die, naja, ich hätte eine Geschichte, aber die will ich hier lieber. Doch, ich habe Connys Schwiegersohn, der hat eine Menge von mir gehört, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, nach einiger Zeit. Weiß nicht, Monate waren es oder Jahre, habe ich ihn wieder getroffen. Und da sagt er, Peter, ist bei dir im Leben etwas anders geworden. Du redest gar nicht mehr so oft über Jesus. Und er hat nicht gemerkt, dass ich mein Konzept geändert hatte. Konzept will ich nicht sagen. Jesus hat ja, Konzept ist falsch, aber die Gelegenheit in dem Moment, wo jemand wirklich kommt und etwas wissen will, wie hier Zachäus, die merkst du und da bist du auch da. Aber wenn jemand dauernd alle Sachen hinterfragt, ich bin jetzt eben weg vom Schwiegersohn, ich denke an andere Leute, die einfach alles nur bekritteln und immer nur alles besser wissen und sagen, ja, die Bibel und ich weiß nicht was, da merkst du ja auch, dass das einfach da ist der Heilige Geist nicht dahinter, da bist du nicht geschickt, um etwas zu verändern, da sind Leute dabei, die nur rebellieren wollen, sag ich mal. Ne? Und hier nahm er das auf mit Freuden und das finde ich toll. Eintritt ins Haus von Zachäus löst auch im Himmel Freuden auf. Und das dürfen wir auch nie vergessen. Freude von Erretteten und Verlorenen ist eigentlich der tiefste Wesenszug unserer Evangelien. Stimmt's?
Ja.
Das ist etwas, wo wir auch Freude haben, wo wir auch merken, hey, hoppla, Jesus hat mich genau dahin geschickt, warum bin ich heute hier, warum bin ich heute in diesen Zug gestiegen oder warum bin ich heute an dem Platz oder da, und da steht genau dieser Mensch und dem konnte man etwas von Jesus erzählen und der hat es angenommen. Die Freude im Haus des Zachäus ist ein ganz klarer Gegensatz zu dem, was sich draußen abspielt. Und da haben wir unsere zwei Gesellschaftsschichten. Einmal das Haus drinnen ist ja auch eine kleine Gemeinschaft, Gesellschaft. Und draußen ist der große Pulk von Menschen, der einfach nur neugierig ist und Jesus nur sehen will und eben erleben will, weil sie auch falsche Vorstellungen haben. Und ganz Jericho sah ja auch, dass Jesus den Zachäus angesprochen hatte und mit in sein Haus gegangen war. Und das wiederum hat Unmut erzeugt und es heißt dann im Wort, sie murrten. Und dieses Murren war laut und das war auch durchaus hörbar. Und ich muss in dein Haus. Ich meine, das haben ja alle mitgekriegt, die in der Nähe waren. Sie sagten, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Und wenn man das übersetzt, noch wieder anders übersetzt, heißt es, bei einem Sünder ist er eingetreten, um einzukehren. Sie klagen Jesus also an, dass er sich falsch verhalte. Weil sie erwarten ja, dass er auf dem Weg nach Jerusalem ist und dort die Herrschaft antritt. Sie haben ja ganz andere Vorstellungen. Sie denken, er kommt in Pomp and Circumstance, wie das heißt, in Jerusalem an und wird dort auf einen Thron gesetzt und regiert und die Römer sind weg. Also diese Vorstellung ist ja bei denen im Kopf. Und jetzt plötzlich geht er zu den Menschen, die beladen und belastet sind. Und das löst Unmut aus. Und Jesus hat eben genau der Messias ist ja die ihre Vorstellung ist, dass der Messias, die Altes Testament, ne? Wenn man das verfolgt, die Sünder vom Erbe verstößt und die Sünder züchtigt, das ist ja Altes Testament. Und Jesus verhält sich genau nicht so, sondern tut das Gegenteil. Entgegen dem Verbot, mit Sündern zu wohnen, wohnt er bei den Sündern und zieht bei ihnen ein und kehrt bei ihnen ein. Einkehren, da kommt das Wort kehren schon wieder zum Zuge. Und das Ganze sehen Sie natürlich kurz vor der Aufrichtung des messianischen Reiches. Und verständlich, dass alle laut murrten. Und wahrscheinlich murrten nicht nur die Pharisäer, denn es heißt ja, alle waren dabei. Alle haben gemurrt. Und hier wurde wieder das Urteil bestätigt, dass Jesus eben zu den Geladenen und zu den wenig geliebten Leuten einkehrte. Und eigentlich ist es doch so, lass uns mal überlegen, die Geschichte des Murrens, sie zieht sich doch durch das ganze Evangelium durch. Jesus wurde immer nicht überall mit Freuden empfangen. Und wenn wir auf das Alte Testament schauen, wie das Volk Israel durch die Wüste ging, da haben sie ständig mit Gott gemurrt. Das war also eindeutig, dass da immer schon eine Abneigung für das aufgekommen ist, was Gott ihnen gezeigt hat oder gegeben hat. Manna wollten sie nachher nicht mehr, wollten sie wachteln und so weiter und so weiter. Das kennt ihr alles, ne? Auch die Geschichte von Jesus hat eben auch immer wieder das Murren. So, jetzt ist Jesus dort eingekehrt und das Wort Einkehr und Unterkommen ist auch mit Herberge zu suchen. Und jetzt kann man natürlich, wenn man drauf schaut, zweimal sehen, dass man einmal die Herberge, in die Jesus als erstes gelegt wurde, war eine Krippe. Und das zweite ist die Herberge beim Zachäus. Und ist das nicht ein bisschen symbolisch vielleicht auch, dass hier wieder eine Herberge ist, wo etwas passiert? Der Bericht von Lukas, der bringt eben diesen scharfen Kontrast, während draußen die murrende und böse Gesellschaft tobt, gibt es drinnen eine Lebensbereinigung größten Stils. Denn Die Aussage, er trat vor den Herrn, ist doch schon etwas. Wie kann ich vor Jesus treten, wenn ich nicht bewusst etwas verändern will? Wenn ich mit meinen Sünden weiterleben will, verstecke ich mich unterm Tisch oder krieche hinter den Schrank. Aber wenn ich wirklich etwas bereinigen will, dann trete ich vor Jesus und dann tritt er vor Jesus und sagt, und er bringt dann dieses Feierliche auch zum Ausdruck. Was Zachäus hier zu sagen hat, geschieht nicht so nebenbei, so zwischen Tür und Angel. Es ist ein fester Entschluss, dass er diesen Lebensaugenblick bewusst gestalten will. Und wie ein Diener, wie ein Untergebener, der ja bisher gar nicht auf der Welt war, tritt er vor den Herrn und der ist jetzt der Herr in seinem Leben. Dann kommt das Wort siehe. Ich will nochmal den Text da folgen. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, siehe. Also er sagt, Jesus, schau genau hin, was ich dir jetzt sage und das will ich tun. Er macht nämlich zwei Sachen, die von größter Bedeutung sind. Das erste ist der Entschluss, die Hälfte meines Vermögens, Herr, gebe ich den Armen. Im Gegensatz zum reichen Mann. Und der Zachäus ist nachdem immer noch reich. Das muss man sich auch mal sagen. Und das wollte er Jesus ja bei dem reichen Jüngling auch erreichen. Die wir jetzt hier im Gegensatz hineinstellen. Und er sagt eben nicht nur, er will das geben, sondern er tut es dann auch. Und das ist die Aufforderung, dass er das Vermögen weggibt. Das zeigt eigentlich auch, dass der Reiche auch in das Reich Gottes kommen kann. Hier ist im Falle von Zachäus einer, der tatsächlich mit Reichtum auch etwas bewirken kann. Und er tut das, was letztlich das Wort ja auch sagt, was Jesus sagt, dass die Armen unterstützt werden. Wie gesagt, er ist nach wie vor eben auch noch ein reicher Mann. Aber hier kommt hervor, dass er etwas verändern kann und dass auch Reiche Jesu Jünger sein können. Ich denke gerade an den fällt mir ganz spontan ein, dieser Caterpillar-Eigentümer, der diese großen Bagger und ach, was der alles macht, so Schürfraupen und lauter so Bau und Großgeräte, der gibt 90% Zehnten. 90% seines Einkommens gibt er als Zehnten. Er sagt, mit den 10% kann ich immer noch gut leben. Okay? Und das ist die Einstellung, die wir hier auch bei Zachäus wiederfinden. Das muss jeder aber selbst wissen. Und wenn wir dazu noch etwas, da habe ich einen Vers dazu, Conny, wenn du den uns jetzt lesen kannst, der ist im Jakobus. Und der unterstreicht eigentlich das nochmal. Den möchte ich genau dazu lesen. Und zwar ist es der Jakobus 1, und zwar ab Vers 10, die Verse 10 und 11.
Und wer reich ist, soll sich vor Augen halten, wie wenig seine hohe soziale Stellung vor Gott wert ist. Denn er wird vergehen wie eine Blume auf dem Feld. Wenn die Sonne emporsteigt und ihre Glut das Gras versengt, verwelkt die Blume und ihre Schönheit ist dahin. Genauso wird auch der Reiche vergehen mit allem, was ihm sein Reichtum ermöglicht hat.
Das Geld ist also nicht etwas, an dem man festhalten kann. Das zeigt auch Jakobus nochmal auf, sehr viel später in seinem Brief. Und ich denke, dass der Entschluss, hier die Hälfte seines Vermögens dem Armen abzugeben, das ist, was Jesus auch immer schon in verschiedenen Bibelstellen, die ich nicht alle zitieren werde, schon immer wieder gelehrt hat oder angeraten hat. Und die Urgemeinde hat ja diese Praxis fortgesetzt, nachdem Jesus auferstanden ist. Und dabei wird die Sozialstruktur dieser frühen Führerin an die früheren messianischen Gemeinden erinnert. Die hatten ja eine ganz feste Sozialstruktur, wo sie eben sagten, sie verkauften alles und teilten es untereinander, wenn wir nur die ersten Kapitel in der Apostelgeschichte lesen. Davon sind wir heute weit entfernt. Ja, die Sozialstruktur, die persönlichen Zuwendungen, die eben gegeben wurden, das nennt man ja auch Almosen, und die entspringen gerade in den ersten Jahren der Urgemeinde den Glauben des Einzelnen, dass jeder im Glauben daran, was er von Gott gehört hat, das gibt, was Gott ihm aufgetragen hat. Und das wird Gott ja wieder vermehren. Wir kennen die Philipperbriefe und den Philipperbrief und eben auch andere Bibelstellen, wo Gott den belohnt, der gibt. Und hier wird bei Zachäus nicht erwähnt, dass er vielleicht sogar die Lücke später wieder aufgefüllt hat, dass er erneut geben kann. Und wenn wir an unsere heutigen Kirchen denken, wo wir doch eigentlich, ich will das jetzt nicht kritisieren, aber bürokratisch die Kirchensteuer erheben. Ich habe selbst in meinem Leben auch Kirchensteuer gezahlt, aber ich habe sie nie so gegeben wie heute. Sie wurde mir immer abgezogen und es war eigentlich, ja, ich würde es einfach mal sagen, ein lästiges Übel, dass das Geld vom Konto weg war. Aber ich habe niemals damit irgendwelche Segenshandlungen Gottes erwartet. Das war einfach eine Pflichtübung, da kam ein Bescheid angehängt an die Einkommensteuer oder im Einkommensteuerbescheid war es früher sogar drin. Heute geht ja noch ein eigener Bescheid. Früher haben wir das im Einkommensteuerbescheid mitgekriegt und es war so, ja, Zwangsabgabe, zack, Geld ist weg. Aber das haben wir, wenn jetzt heute davon der Blick von der heutigen Kirchenverwaltung wird manchmal dieses Almosendenken zitiert, was in alter Zeit da war. Aber das ist ja eigentlich genau das Urbiblische, was Jesus immer gepredigt hat. Und es läuft halt eben heute anders. Und damit müssen wir heute eben auch leben. Aber wie gesagt, ich will es nicht kritisieren, nur dass es heute ganz anders läuft als damals. Die zweite Sache, die ist ebenso von großer Bedeutung, denn es heißt, wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, erstatte ich es vierfach zurück. Das ist Wiedergutmachung von Unrecht. Das ist auch etwas, was du erkennen kannst, wenn du vor Jesus stehst. Dann merkst du, was ich falsch gemacht habe. Und dann ist die Frage, gehst du an den Bodensatz oder machst du nur die Fettaugen von der Suppe, von deinen Sünden, sondern machst du jetzt reinen Tisch. Und ich finde, der Zachäus hat hier wirklich reinen Tisch gemacht, denn er hat gesagt, was ich vorher erpresst habe, das will ich zurückgeben. Und denken wir mal wieder an den reichen Jüngling. Der hätte das nicht getan, der ist weggegangen, der hat sich abgewendet. Diese Geschichte passt für mich so konträr zusammen. Die eine Geschichte dort, Abkehr, Abneigung und die andere eben sofort erkennen, was richtig ist. Und dieses Erkennen, was richtig ist, das müssen wir ja erstmal wiederum bei Zachäus anschauen. Ich sage es nochmal, er hat den Namen bekommen, der Reine und der Gerechte. Das passiert hier. Hier in diesem Moment passiert etwas, dass er rein wird und gerecht wird. Woran erkennt man nun, dass er die biblischen Gebote hält? Das ist ja auch etwas. Er hat ja die biblischen Gebote erkannt. Er will es vierfach zurückgeben. Und im 2. Mose 21, Vers 37 heißt es, wenn jemand ein Schaf stiehlt, so soll er vier Schafe für ein Schaf wiedergeben. Oder im 2. Samuel 12, Vers 6 heißt es, er soll das Schaf vierfach bezahlen, wenn er es geklaut und geschlachtet hat. Dann soll er es bezahlen. Und damit sehen wir ja, dass Zachäus die Bibel kannte und das dort, Connys Lieblingsthema, festgelegte Gesetz ja auch kannte. Das waren ja Gesetze, die aufgestellt wurden, stimmt's?
Ja.
So ist es. Und diese Gesetze kannte er und er wusste ganz genau, wenn ich das getan habe, dann bin ich eigentlich schuldig und muss das zurückgeben. Er hatte nur durch seine Position immer das Recht, dass es nicht aufgedeckt wurde. Aber die Bevölkerung hat es natürlich gemerkt und jetzt tritt er vor Jesus und macht reinen Tisch. Und er erstattet das Geschuldete zurück und er gab sogar noch darüber hinaus. Er deckt eigentlich nicht nur auf, dass er das Gesetz kennt, sondern er deckt auch auf, dass er gegen das Gesetz verstoßen hat. Und da gefällt mir eigentlich der Name so. Wenn man anfängt, hört, wie er lebt und arbeitet und heißt Zachäus, Zakkai, der Gerechte, dann kann man sagen, da war ja nur nichts Gerechtes da. Aber jetzt plötzlich kommt das über ihn und er will alles richtig machen. Übrigens, eins hat er nicht gesagt. Er sagt nicht, ich will meinen Beruf aufgeben. Und wenn wir heute Berufsgruppen haben, die nun auch nicht unbedingt beliebt sind, wir haben heute auch Zöllner und wir haben Soldaten oder andere Berufsgruppen, die vielleicht auch etwas tun, die können durchaus ihren Job machen. Wir haben in Israel viele Juden, die in der Armee sind. Und das ist auch nicht ganz einfach, sich dort richtig zu verhalten. Also, er will Zöllner und sogar Zollchef bleiben, aber er wird zukünftig eben einen anderen Maßstab an die Qualität seiner Arbeit legen. Halten wir nochmal das Wesentliche fest. Erstmal legt Zacharias ist der andere Name, Zachai ist alles, Zachäus heißt er natürlich, wir wollen es daran festhalten, du hast recht, legt hier eine Lebensbeichte ab. Ich habe erpresst, hat er gesagt. Er hat das also rausgedrückt. Und er anerkennt die Gebote, er gibt die Hälfte seines Vermögens den Armen und dokumentiert damit, dass er von Besitzgier frei geworden ist. Er hat eine andere Einstellung zum Geld, zum Vermögen und zum eigenen Besitz dieses Vermögens und macht Unrecht wieder gut. Und kurz, er bekehrt sich und wird ein Jünger Jesu. Das ist eine gewaltige Strecke, die dort in wenigen Sekunden, sage ich mal, zurückgelegt wird. Und das alles nicht mit Druck und ohne eine Aufforderung, das macht er aus freiem Willen, weil er einfach erkennt, Jesus ist da. Und das ist seine, wie hatte ich schon gesagt, Lebensbeichte. Jetzt ist ja Jesus aber noch da und er bewertet jetzt den Entschluss. Heute ist diesem Hause Heil widerfahren, heißt es. Wörtlich heißt das Rettung. Im Haus Zachäus ist Rettung eingezogen. Und es gibt Bibelstellen, wo eine Errettung eines Menschen die Errettung des ganzen Hauses nach sich zieht. Peter Wenz hat mal zu mir gesagt, wenn ich in Arabien bin und ich spreche mit dem Scheich und der Scheich übergibt sein Leben, dann ist die ganze Sippe mit dabei. Und alle übergeben das Leben und er hat da sehr, sehr eindrucksvoll und ergriffen davon berichtet, wie er das in Afrika, in Nordafrika erlebt hat. Und hier ist das auch so. Zachäus ist in Ordnung mit Gott, die hat er erkannt und hat sein Leben darauf ausgerichtet und alle anderen sehen es ja. Und das löst ausgerechnet beim Sohn Gottes einen Jubelruf aus. Jesus freut sich darüber. Und das ganze Heil kann zur Familie kommen. Es ist durchaus ansteckend, aber es muss nicht in jedem Fall erfolgen. Es muss nicht jedes Mal sein, wenn einer dazu kommt, dass die anderen automatisch mitmachen. Das ist kein Schema da drin. Und wir haben von einer Einzelbekehrung schon erlebt, dass die ganze Familie, aber es kann auch sein, dass die Familie dann Abneigung, denn du musst Vater und Mutter verlassen. Überleg mal, es gibt andere Geschichten, wo wirklich Zwietracht dann eingezogen ist, wo Jesus sagt, ich spalte ganze Familien. Das kann auch vorkommen. Also hier ist wirklich die individuelle Betrachtung notwendig, das individuelle Handeln der Menschen, und wir können da nicht ein Schema draus hervorrufen, dass also hier die ganze Familie vom jüngsten Gericht errettet wird. Darauf kommt es ja an. Dann kommt ein rätselhafter Satz, weil ja auch er Abrahams Sohn ist, und das ist eigentlich, da kann man eigentlich das ganz kurz fassen. Es ist ja Jesus losgeschickt worden, um zu den Juden zu gehen. Er ist ja bei den Juden angefangen und hat ihnen ganz klar gemacht, du bist Abrahams Sohn. Und dieser der abrahamitische Segen, der liegt ja dann auf den Menschen. Und das wollte er ihm eben jetzt klar machen, dass die Priorität der suchenden Liebe Jesus, die zuerst in Israel anfing, nicht nur nette Menschen, sondern auch böse Menschen hat er ja einbezogen. Sonst wäre er ja nie zu Zöllnern und Prostituierten und zu diesen Menschen. Wie sagt er, der Gesunde braucht den Arzt nicht. Sondern er hat bewusst diese Menschen aufgesucht. Und so ist auch Zachäus zum Glauben gekommen. Und viele andere Israelis sind darauf aufmerksam geworden, dass seine Liebe, dass die Liebe Jesu zu den Israelis erstmal getragen worden ist. Denn der Mensch ist gekommen, denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist die Aussage in dem Vers. Und das ist auch heute so. Jesus kommt und sucht und rettet, weil er das Verlorene retten will. Das bedeutet die Bekehrung, das bringt Heil, das bringt Rettung vor dem Gericht. Denn damit kannst du, und wenn wir dann heute noch da hineinnehmen, dann sind das die ganzen Bibelstellen, die wir jetzt komprimiert zusammenpacken. Du musst heute handeln. Und ich sage das bewusst hier, weiß ich, dass wir alle Kinder Gottes sind und dass wir dranbleiben werden, nicht abzufallen. Und wir werden weiter mit Jesus unterwegs sein, weil er ja in uns ist und er kontrolliert uns ja. Und wenn etwas falsch läuft, dann wird er schon uns sagen, du bist falsch abgebogen, wird uns in Liebe auf die richtige Spur führen. Das ist ja genau das, wenn man mit Jesus lebt. Und der Vers 10 fasst sozusagen die ganze Tätigkeit von Jesus zusammen. Ich lese es nochmal. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Darum ist Jesus auf die Erde gekommen. Dadurch ist das Gemeindezeitalter entstanden. Dadurch ist die Gnadenzeit und. Dadurch ist der neue Bund auch zum Leben gerufen worden. Er ist der Messias. Und er ist vom Vater auf die Erde gesandt. Und sein Auftrag ist, A, zu suchen, was verloren ist. Die Sünder, also diejenigen Menschen, die sich von Gott entfernt haben, das kann eben auch jemand sein, der schon Christ war und sich entfernt hat. Und B, zu retten, was verloren ist. Und wer gerettet wird, kommt also nicht ins Gericht. Und das ist wichtig. Und darum ist Jesus da. Und wenn Jesus diese Aufgaben durchführt, dann können wir erkennen, das ist seine ureigenste Aufgabe, und dann erkennen wir, dass er Gott ist. Denn das kann nur ein Teil des dreieinigen Gottes tun. Und Jesus ist als Menschensohn auf die Erde gekommen, aber er ist immer noch Gott, obwohl er sich wirklich gedemütigt hat und dass er hier vor uns gestanden hat, vor unseren Vorfahren gestanden hat. Und wenn wir jetzt auf diese wenigen Bibelverse schauen, dann müssen wir doch uns überlegen, in welcher Rolle finde ich mich wieder? Ich spreche auch jetzt zu den Zuhörern, die uns übers Internet hören. Sitze ich im Baum der Sykomore und schaue, dass Jesus vorbeigeht und sage, ich will was von ihm, ich will mein Leben verändern? Sitze ich mit Jesus im Herzen und warte, was er mir aufträgt, was ich tun soll? Bin ich also einer, der schon durch den Prozess, den Zachäus durchgegangen ist, erlebt hat? Bin ich vielleicht einer von dem Volk, das draußen herumläuft und mordet, weil Jesus die Falschen anpackt, nach meiner Meinung? Und deshalb ist es wichtig, dass wir, wenn wir diese Botschaft heute hören, uns die Frage zu stellen, glaube ich an diesen Jesus? Und will ich mein Leben ebenso in Ordnung bringen wie das von Zachäus? Will ich nicht nur oben den Fettraum abfischen und das war meine Sünde, die mich belastet hat, sondern gehe ich wirklich bis tief unten runter und trage ihm alles vor, um dann wirklich klar Schiff zu haben? Das muss jeder selbst entscheiden. Das kann ich und will ich auch nicht entscheiden. Das muss jeder selbst mit Jesus ausmachen. Und wenn, ich sage euch, dann kommt Freude auf. Dann kommt Freude auf, die du nur haben kannst, wenn du Frieden mit Gott hast. Und Jesus wird dir die Freude dann offenbaren. Und dein Leben wird in eine ganz andere Form hineingehen. Du wirst eine ganz andere Struktur in deinem Leben haben und du wirst sicher vorangehen. Und deshalb denke ich, ist diese Geschichte von Zachäus so wichtig, dass er genau vorbereitet war, dass er genau wusste, Jesus kommt, Jesus wusste, dass er da ist und der Vater hat ihn geschickt und der Heilige Geist war auch dabei. Das ist eine abgerundete Sache, die für mich so schlüssig ist. Und wenn ich mich frage, wo ich da stehe, dann kann ich mich nur in diesen Zirkel mit einbeziehen und für mich entscheiden, das will ich auch. Und da muss ich jetzt weitermachen, um am Ende ja nicht ins Gericht zu kommen, um ewiges Leben zu haben, mit Gott in Ewigkeit vereint zu sein. Halleluja. Amen. Ich möchte mich jetzt von unseren Zuhörern verabschieden. Wir treffen uns nächsten Sonntag wieder. Ich hatte ja gesagt, 3 Geschichten gibt es über Jesus, was er auf Erden getan hat. Wir werden uns einmal mit einer Frau beschäftigen, die ganz anders reagiert als Zachäus, die nicht nur Zuschauer ist, sondern will hin zu ihm. Die drängt durch die Menge. Wenn ihr jetzt wisst, wisst ihr schon, welche Frau das ist. Und dann werden wir uns über die 10 Leprakranken unterhalten. Das wird übernächsten Sonntag der Fall sein. Und das sind auch Geschichten, die aufgeschrieben worden sind. Warum sind sie aufgeschrieben? Weil wir davon lernen sollen und wir etwas mitnehmen sollen. Und ich hoffe, wir haben heute aus dieser Geschichte von Isa, die so lustig heißt, etwas mitbekommen. Und ich danke euch. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen.